Ganz, ganz herzlich willkommen. Wir wollen miteinander noch einmal ganz kurz stille werden und beten. Herr Jesus, danke für deine Gegenwart. Danke dafür, dass du jetzt Gnade schenkst zum Reden, dass du die Stimme schenkst, dass du aber auch redest zu mir, zu meinem, zu unseren Herzen. Uns ermutigst. Danke für diesen Textabschnitt, für dein Wort. Wir preisen dich und wir beten dich an. Amen. Wir machen weiter mit unseren Schritten durch die Bibel, Schritte durch die Bibel, eins gemacht durch das Kreuz, Epheser Kapitel 2, Vers 11 bis 22. Und diesen Abschnitt wollen wir miteinander unterteilen in fünf verschiedene Abschnitte. Der erste Abschnitt wird heißen, das Alte ist vergangen. Das sind die Verse 11 und 12. Dann der zweite Abschnitt wird heißen, jetzt aber. Die Verse 13 bis 15a, dann eine neue Schöpfung, Verse 15b bis und mit 16, ein neues Bürgerrecht, Vers 17 bis 19 und schlussendlich auf festem Grund gebaut, die Verse 20 bis 22. Und so wollen wir miteinander, ich werde immer dann diese Abschnitte auf dem Beamer tun und wir werden miteinander versuchen, diesen Abschnitt vom Wort Gottes her zu betrachten. Und so sehen wir den ersten Abschnitt. Das Alte ist vergangen. Darum gedenkt daran, dass ihr, der ihr einst Heiden im Fleisch wart und Unbeschnittene genannt wurdet, von der sogenannten Beschneidung, die am Fleisch mit der Hand geschieht, dass ihr in jener Zeit ohne Christus wart, ausgeschlossen von der Bürgschaft Israels und fremd den Bündnissen der Verheißungen. Ihr hattet aber keine Hoffnung und waret ohne Gott in dieser Welt. Wenn du ein Kind Gottes bist, wenn Jesus Christus in deinem Leben, in deinem Herzen wohnt, dann gibt es für dich ein Vorher und ein Nachher. Dann gibt es für dich ein Gestern und dann gibt es für dich ein Heute. Es gibt eine Zeit, wo du von Jesus Christus nichts wissen wolltest. Und heute bist du ein Kind Gottes und gehörst dem Ewigen. Bei den Gläubigen in Ephesus war es genauso. Vor ihrer Bekehrung nennt hier der Apostel Paulus, er nennt sie Heiden. Er nennt sie die Unbeschnittenen. Fern, ohne Jesus Christus, ausgeschlossen der Bürgschaft, fremd dem Bündnis in der Verheißung, ohne Hoffnung, ohne Gott in dieser Welt. Nun, wir Menschen, wir neigen dazu, zurückzuschauen und sagen, ja, früher war alles besser. Und je älter das man wird, umso mehr hat man diese Tendenz. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich muss immer aufpassen, dass ich nicht von früher schwärme und heute ist alles schlecht. Ja, früher war der Sommer noch Sommer. Die Menschen waren freundlicher. Die Autos sahen noch gut aus und so weiter und so fort. Ja, ich denke jetzt im Ford Mustang, oder? Weißt du, was ich meine? Ja. Wisst ihr, wir Christen, wir dürfen unsere Vergangenheit dort lassen, wo sie hingehört. Nämlich am Kreuz. Der Apostel Paulus, er schaut zurück und er sagt, ich lasse das, was hinter mir liegt, lasse ich bewusst zurück. Und ich konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt. Das ist die neue Genfer Übersetzung, Philipper 3, Vers 13. Ich lese nochmal, ich lasse das, was hinter mir liegt, zurück und ich konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt. Und doch ist es manchmal gut, dass wir uns erinnern. Dass wir innehalten und darüber nachdenken, wie war das eigentlich vor unserer Bekehrung und wie ist es jetzt mit Jesus? Wie war das damals ohne Vergebung und ohne Erlösung? Und wie ist es heute mit dem Leben mit Jesus Christus? Ab und zu sollten wir uns erinnern, nicht um zu prahlen und anzugeben. Gerade wenn Christen angeben mit ihrer sündigen Vergangenheit, dann frage ich mich manchmal, ja, haben die überhaupt erfasst, wie schrecklich die Sünde ist? Der Apostel Paulus, er sagt über diese Menschen, die das tun, sagt in Römer 6, Vers 20, sagt er Folgendes. Als ihr Sklaven der Sünde wart, wart ihr von jeder Gerechtigkeit frei. Und was kam dabei heraus? Ihr habt Dinge getan, für die ihr euch jetzt schämt. Ja, ich habe keine gute Vergangenheit. Aber ich vergesse, was dahinter liegt. Es ist alles am Kreuz des Herrn Jesus. Ihr solltet nie vergessen, was die Gnade getan hat, was die Gnade vermag. Ich weiß noch gut, als wir in Südamerika waren, da bewohnten wir zu viert zwei kleine Zimmer. In einem alten, baufälligen Haus. Das war ganz zuhinterst in einem Korridor. Man musste dann den Wendeltreppe hochgehen, ganz nach hinten gehen. Wenn es geregnet hat, hat es da reingeregnet. Es war im Winter eisig kalt und im Sommer, ich sage es jetzt nicht, aber heiß. Die Küche lag dann, wenn man die Küche benutzen wollte, musste man den Korridor zurück, die Wendeltreppe runter, über den Hof. Und dann hat es da einen Backofen gehabt und der war mit Gas. Und wenn man da ein Brot gebacken hat, entweder war es verbrannt oder noch roh. Heute darf ich in einem Haus wohnen, wo das Dach nicht tropft. Heute darf ich einen Backofen gebrauchen, der funktioniert mit verschiedensten Programmen. Ich habe genug warmes Wasser zum Duschen und im Winter habe ich nicht kalt. Und in einem alten Lied heißt es, schau ich zurück, wie hat mich Gott getragen. Auf jedem Weg begleitete er mich. Er sorgte treu in allen Lebenslagen. Und meine Schuld warf er weit hinter sich. Ja, ich darf zurückschauen, aber dieses Zurückschauen sollte in mir Dankbarkeit auslösen über das, was der Herr an mir Gutes getan hat und ihm wieder neu Gutes tut. Der Psalmist, der sagt es so, im Psalm 103, ab Vers 1, lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Lobe den Herrn, meine Seele, der dir alle deine Sünden vergibt und heilet alle deine Gebrechen, der dein Leben von dem Verderben erlöst, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit, der deinen Mund fröhlich macht und du wieder jung wirst wie ein Adler. Der Apostel Paulus schreibt hier, ihr Epheser, gedenkt daran, vergesst es nicht, was ihr wart ohne Christus. Ihr wart die Unbeschnittenen, ihr kanntet Jesus Christus nicht, ihr wart ausgeschlossen, fremde Bürgschaft, ohne Hoffnung, ohne Gottesbezug. Und jetzt kommt der zweite Gedanke, und dann sagt er nämlich, jetzt aber in Jesus Christus seid ihr, die einst fremd wart, nahegebracht worden, durch das Blut Jesu Christi. Denn er ist unser Friede, der aus beiden eins gemacht und die Scheidewand des Zaunes abgebrochen hat, indem in seinem Fleisch die Feindschaft, das Gesetz der Gebote in Satzungen hinweggetan hat. Nun, dieses kleine Wort, aber, das kennen wir alle. Aber, ein kleines Wort, das eine Konversation unterbinden kann, ein Gespräch beenden, kann sehr gut als Ausflucht dienen. Aber ich bin nicht einverstanden. Aber ich habe da meine Bedenken. Das kennen wir doch alle, wenn ihr Kinder habt, oder? Aber. Wenn man jemanden auf einen Fehler aufmerksam machen muss, das macht man ja nie gerne, da kommt oft die Antwort, aber weißt du, das sehe ich anders. Man ermahnt ein Kind, und wie aus der Pistole geschossen kommt es, aber das war nicht ich. Muss man jemanden zur Rechenschaft ziehen, dann heißt es selbst vor Gericht, ja, da kann ich nichts dafür. Dieses kleine Wort, aber, meine Mutter hat immer gesagt, aber, das Ross frisst aber. Ja, ich weiß nicht, ob es bekannt ist, keine Ahnung, auf alle Fälle. Dieses kleine Wort, aber, mit dem kann man so viel sich entschuldigen, rechtfertigen, anderen die Schuld in die Schuhe schieben. Aber wisst ihr, das Schöne ist, wenn Gott dieses Wort aber gebraucht, dann ändert sich die Sache ganz gewaltig. Weil hier ist der absolute, der einzig wahre, der letztendliche, der ewige, bei dem es kein Schatten gibt, kein Wechsel des Lichtes. Er ist immer der gleiche. Und dann wird, wenn Gott dieses Wort aber gebraucht, dann wird es einen Einwand zu unseren Gunsten. Jetzt aber in Christus. Das Aber Gottes wird in unserem Leben zu dem Aber in Jesus, zu unserer Vergebung. Dieses Aber wird in Christus für uns zum ewigen Leben. Dieses Aber Gottes wird in Jesus für uns zur Hoffnung, zur Freude und zum Frieden. Und deswegen, wenn Gott sein Aber über unserem Leben sprechen kann, dann wird unsere Vergangenheit wirklich bereinigt und vergeben. Dann muss das Alte zurückbleiben. Es ist ein völlig Neues ist geworden. Wie sagt es Paulus? Jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst ferne wart, ihr seid nahegebracht worden. Und wir sollen uns daran erinnern, wir sind jetzt keine Heiden mehr. Wir gehören zu Gottes Volk. Wir sind keine Unbeschnittenen mehr. Nein, unser Herz wurde beschnitten. Waren wir vorher ohne Jesus, ohne Erlöser, ist er nun unser Heiland. Hatten wir vorher kein Bürgerrecht, sind wir nun Gottes Hausgenossen. Waren wir vorher ohne Bund, haben wir nun den Bund seines Blutes, 1. Korinther 11. Waren wir vorher ohne Hoffnung, haben wir jetzt die Hoffnung der Herrlichkeit und des ewigen Lebens. Waren wir vorher ohne Gott, ist er jetzt unser Herr und unser himmlischer Vater. Dieses Aber Gottes ändert alles, aber nur in und mit und durch Jesus Christus. Im Umkehrschluss muss man aber auch sagen, wenn dieses göttliche Aber nicht über deinem Leben steht, wenn du ein Aber hast ohne Jesus, dann bist du ewig verloren. Dann ist niemand da, der für dich spricht. Niemand da, der dich vor Gott rechtfertigt. Niemand da, der dir seine Sünden vergibt. Nur in Jesus Christus ist dieses göttliche Aber in deinem Leben gültig. Nur in Jesus Christus gibt es Versöhnung. Und wenn du Jesus Christus nicht hast, bleibt das Aber Gottes über deinem Leben stehen. Da gibt es keine Versöhnung, keine Vergebung. Da gibt es kein ewiges Leben. Die Bibel sagt es so ganz klar und deutlich. Wer den Sohn Gottes hat, wer Jesus Christus hat, der hat das Leben. Und wer Jesus Christus nicht hat, der hat das ewige Leben nicht. Aber wenn du in Jesus bist, wenn das göttliche Aber in dir durch das Kreuz von Golgatha Realität wurde, dann darf das Aber Gottes über deinem Leben stehen. Und dieses Aber Gottes, es heißt Vergebung. Es heißt Frieden. Es heißt Hoffnung. Es heißt Ewigkeit. Und dieses Aber Gottes ist jedoch nur möglich über das Kreuz von Golgatha. Nur über das Kreuz von Golgatha kann dich Gott annehmen, wie du bist. Und deswegen sagt auch der Apostel Paulus hier im nächsten Vers, Vers 13, ihr seid nahe gebracht worden durch das Blut Jesu Christi. Das Aber Gottes in deinem Leben ist nur dort möglich, wo dieses teure Blut in deinem Leben deine Schuld vergeben konnte. Ich weiß, das passt heute vielen nicht mehr. Gerade auch in der bibelkritischen Theologie, man braucht keine Blutstheologie mehr. Es wird abgelehnt, als nicht mehr notwendig dargestellt. Und doch, Gott hat vor Ewigkeiten beschlossen, dass nur über Blutvergießen Vergebung geschehen kann. Nur über das Blut kann Vergebung geschehen. Und interessanterweise selbst, das weiß man, bei den Stämmen im Urwald, überall wissen sie, nur über Blutvergießen kann Vergebung geschehen. Und genau das sagt auch die Bibel. In Hebräer 9, 22, da lesen wir, Denn ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung. Für die Bibel ist das Blutopfer Jesu Christi essentiell. In Epheser 1,17, da lesen wir, in ihm, in Jesus Christus, da haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade. Das Aber Gottes in deinem Leben kann nur in deinem Leben wirksam werden, wenn das teure Blut Jesu Christi für dich spricht. Das Blut muss fließen, weil Gott die Sünde so schlimm ansieht, weil die Sünde dich sonst immer vom lebendigen Gott trennt, weil der lebendige Gott keinen Bezug zur Sünde hat und nie haben wird. Und wisst ihr, Blut muss fließen, das war schon im Alten Testament so. Als der König Salomo den Tempel einweihte, können wir nachlesen, 1. Könige Kapitel 8, Vers 63, da sehen wir, wie Unmengen an Blut geflossen ist. Das sind ganze Waggonladungen von Kühen, Rindern und Schafen hingekarrt worden. Und die wurden alle geschlachtet. 22.000 Rinder, 120.000 Schafe, 1,5 Millionen Liter Blut. Und doch sagt die Bibel, dass all dieses Blut kann keine Sünde vergeben. In Hebräer 10, Vers 4, da lesen wir, es ist unmöglich, dass das Blut von Stieren und Böcken Sünde wegnehmen kann. Unmöglich. Aber weswegen ist es dann geflossen? Um zu zeigen, wie schlimm die Sünde ist. Und jetzt kommt das Aber Gottes. Und dass dieses Aber Gottes in deinem Leben auch wirksam werden kann, musst du Ja sagen zu Gottes Weg. Zu Gottes Weg der Vergebung der Sünde. Und dieses Aber Gottes lesen wir hier. Jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst ferne wart, nahegebracht worden durch das Blut des Christus. Und der Petrus, der Apostel Petrus, er sagt in 1. Petrus 1, Vers 18 und 19, ihr wisst doch, dass ihr freigekauft worden seid von dem sinn- und ziellosen Leben, das schon eure Vorfahren geführt haben. Und ihr wisst, was der Preis für diesen Loskauf war. Nicht etwas Vergängliches, nicht Silber oder Gold, sondern das kostbare, teure Blut eines Opferlammes, an dem nicht der geringste Fehler war. Das Blut Jesu Christi. Das Blut Jesu Christi reinigt uns von aller Schuld. Das Blut Jesu Christi ist das Aber Gottes über deinem Leben. Und deswegen sagt auch der Apostel Paulus in Epheser 2, Vers 13, noch einmal, jetzt aber in Christus Jesus, seid ihr einst, die fern wart, nahegebracht worden durch das Blut des Christus, denn er ist unser Friede. Frieden mit Gott ist nur dort möglich, wo das Blut Jesu Christi dich gerecht sprechen kann. Und wisst ihr, wenn jemand mal erlebt hat, was es heißt, meine Schuld ist vergeben, wenn jemand mal erlebt hat, meine Vergangenheit ist bereinigt, wenn jemand mal erlebt hat, meine Schuld ist getilgt, wenn jemand mal erlebt hat, dass ich eine neue Schöpfung bin in Jesus Christus, der kann diesen Frieden ermessen, von dem hier Paulus spricht. Wenn plötzlich Gottes Heiligkeit mich nicht mehr anklagt, wenn ich von dem heiligen Gott bestehen kann, weil einer mich gerecht spricht, Jesus Christus, weil mein Gewissen in Jesus Christus durch das Blut des Lammes zur Ruhe kommen durfte. Der kann mit dem Apostel Paulus sagen, was er sagt in Römer 5, Vers 1. Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Und es geht nur über das Kreuz, nur über das Blut. Gottes Friede ist ein Friede, der den Verstand übersteigt. Es bedeutet ein Friede trotz dem Unfrieden unserer Zeit, trotz dem Unfrieden in unseren Lebenssituationen, trotz den Anfechtungen, den Nöten und Schwierigkeiten, trotz den Sorgen. Dieser Friede, den tun wir oft am Schluss des Gottesdienstes beten, wo wir beten, und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, der bewahre Herzen und Sinne Christus Jesus. Es ist dieser Friede, der daraus resultiert, dass meine und deine Schuld vergeben ist am Kreuz von Golgatha. Der Friede ist möglich, weil der Zaun abgebrochen ist. Und das ist der nächste Schritt, wo hier der Paulus sagt, denn er ist unser Friede, der aus beiden eins gemacht hat und die Scheidewand des Zaunes abgebrochen. Der Zaun ist abgebrochen. Wer kann sich noch an die Berliner Mauer erinnern? Die Berliner Mauer, die West- und Ostdeutschland trennte. Wir waren jetzt miteinander, waren in Mittlereuth. Ein kleines Dorf. Die eine Seite des Dorfes war in Thüringen, die andere Seite war in Bayern. Mittendurch ein kleines Bächen. Und da kamen die Ostdeutschen, damals die DDR-Soldaten, und haben mittendurch einen Zaun gezogen. Familien, Freunde wurden getrennt. West-Ostdeutschland, Ost-West-Berlin. Mauern mit Stacheldraht, Maschinengewehren, Hunden, wo Deutsche auf Deutsche schossen, wo Familien, Ehepaar getrennt wurden. Herzeleid und Not. Aber machen wir einen kleinen Schritt zurück, 2000 Jahre. Und auf das nimmt hier der Apostel Paulus Bezug, wenn er sagt, denn er ist unser Friede, der aus beiden eins gemacht hat und die Scheidewand des Zaunes abgebrochen. Damals im Tempel von Jerusalem gab es auch solch einen Zaun. Sorek genannt, 1,30 Meter hoch. Und es war einem Nichtjuden bei Todesstrafe verboten, diesen Zaun zu überwinden. Und die römischen Herren in Jerusalem haben sogar den Juden erlaubt, wenn einer dennoch durchgeht, dass dieser getötet werden darf. Und jetzt kommt der Apostel Paulus und sagt, aber die Scheidewand ist abgebrochen. Was will hier Paulus sagen? Paulus will sagen, dass aber Gottes in deinem Leben über das Kreuz von Golgatha. Keiner muss mehr verloren gehen. Wir dürfen zum lebendigen Gott kommen. Keiner ist ausgeschlossen. Beim Herrn Jesus ist Vergebung möglich. Das Aber Gottes bedeutet, du darfst errettet werden. Nicht umsonst heißt es in Matthäus 11, 28, kommt her zu mir alle. Es ist die Einladung Gottes an jeden Menschen. Wir dürfen kommen, wenn wir wollen. Damals in Jerusalem trennte eine Mauer Heiden und Juden. Und das soll in der Gemeinde Jesu nicht sein. Die Gemeinde Jesu soll ein Platz sein, wo suchende Menschen willkommen sind. Wo Menschen eingeladen sind, mit ihren Sünden zum lebendigen Gott zu kommen. Die Gemeinde Jesu soll ein Ort sein, wo Menschen mit Gott versöhnt werden dürfen und können und sollen. Ein Ort, wo das Aber Gottes in unserem Leben wirksam wird. Wo aus Unheiligen Heilige werden, wo Menschen die Vergebung suchen, auch Vergebung bekommen, wo Menschen die Reinigung suchen, auch gereinigt werden, die Hilfe des lebendigen Gottes erfahren dürfen. Die Gemeinde Jesus muss ein Ort sein, wo Schuld vergeben wird. Wenn eines Tages keine Zigarettenstummel mehr vor der Zionshalle liegen, dann haben wir was falsch gemacht. Nicht, dass ich Zigaretten rauche, befürworte. Aber wenn Menschen hier reinkommen, die rauchen und sich bekehren und frei werden vom Rauchen, fantastisch. Wenn Menschen hereinkommen, ich kann mich gut erinnern, ich war unterwegs, da kommt eine Dame auf mich zu und hat gesagt, weißt du, ich habe 40 Jahre lang als Hure gearbeitet und heute bin ich ein Kind Gottes, der Herr Jesus hat mir vergeben. Es ist das Aber Gottes in einem Menschenleben. Das ist eine herrliche Tatsache und deswegen, die Gemeinde Jesus muss ein Ort sein, muss ein Ort bleiben, wo Schuld vergeben wird, wo Sündenlast genommen wird, wo Verfehlungen abgewaschen werden. Und so kommen wir zum nächsten Gedanken, eine neue Schöpfung in Christus. Und da heißt es, um die zwei in sich selbst zu einem neuen Menschen zu schaffen und Frieden zu stiften und um die beiden in einem Leib mit Gott zu versöhnen durch das Kreuz, nachdem er durch dasselbe die Feindschaft getötet hat. Das, was Paulus hier schrieb, war damals sozialer Sprengstoff. Und selbst die Jünger hatten Mühe, das zu begreifen. In der damaligen Gesellschaft, da gab es eine Oberschicht bestehend aus dem Priesteradel, den Pharisäern, Sadduzäern, und darunter kamen die Großgrundbesitzer, die reichen Händler, dann das normale jüdische Volk und zu unterst, da waren noch die Tagelöhner, die Sklaven, auch jüdische Sklaven, und noch darunter waren die Heiden. Und mit denen pflegte man keine Gemeinschaft. Ein Jud und ein Heide am gleichen Tisch, ein Ding der Unmöglichkeit. Und der Apostel Petrus, er schreibt selber über diesen Umstand. Das war für ihn so etwas Fremdes, mit einem Nichtjuden zu Tische zu sitzen. Und so schreibt in Apostelgeschichte 10, 28 folgendes. Apostelgeschichte 10, 28. Ihr wisst sicher, auch wieder nach der neuen Genfer Übersetzung, ihr wisst sicher, dass es einem Juden nicht erlaubt ist, engeren Kontakt mit jemandem zu haben, der zu einem anderen Volk gehört oder ihn gar in seinem Haus zu besuchen. Aber Gott hat mir unmissverständlich klargemacht, dass man keinen Menschen als unheilig oder unrein bezeichnen darf, nur weil er kein Jude ist. Eigentlich wollte Gott diese Trennung gar nicht. Ich habe etwas nachgeschlagen, gesucht und geforscht. Selbst diese Trennmauer im Tempel, das finden wir keine Anordnung im Alten Testament. Wir finden es nicht. Es ist eine Anordnung der damaligen Oberschicht, der religiösen Oberschicht, dass wir ja keinen Kontakt mit einem Nichtjuden haben. Ja, Gott wollte ein heiliges Volk. Gott wollte ein Volk des Eigentums. Gott wollte, dass Israel ihm dient. Gott wollte, dass sich Israel von den Heiden absondert, aber in dem Sinne, dass sie heilig sind, für ihn zur Seite gestellt, so wie die Gemeinde Jesu heute. Aber Gott hatte immer, heute und auch damals, immer ein Herz für alle Menschen. Ein Herz für den Fremden. Denken wir nur zum Beispiel an 2. Mose 22, Vers 20. Da wird das Gesetz gegeben, 2. Mose 20, und gleich Kapitel 22 sagt Gott etwas über den Fremden und sagt, den Fremdling sollst du nicht bedrängen noch bedrücken, denn auch ihr seid Fremdlinge gewesen in Ägypten. 3. Mose 24, 22. Ihr sollt ein einheitliches Recht haben für den Fremdling wie für den Einheimischen, denn ich, der Herr, bin euer Gott. Oder denken wir an Ruth, an Rahab, Naaman, die Witwe von Zarpat und so weiter. Es waren alles Fremde. Herzlich willkommen in den Augen Gottes. Und wisst ihr, das Schöne ist, die Gemeinde Jesus soll ein Ort sein, wo alle willkommen sind, egal welche Hautfarbe, wenn sie unter dem Kreuz des Herrn Jesus sich versammeln und dort Vergebung suchen. Gott wollte immer, dass die Menschen kommen und mit ihm versöhnt werden. Gott wollte immer, dass die Menschen Heil in ihm finden. Und genau das Kreuz von Golgatha wischt alle Unterschiede zur Seite. Beseitigt die Unterschiede. Beseitigt die ethnischen, sozialen, gesellschaftlichen Unterschiede. Auch die nationalen, geschlechtlichen. Und deswegen heißt es hier, um die zwei in sich selbst einem neuen Menschen zu schaffen und Frieden zu stiften. Und es ist ein neuer Mensch in Jesus Christus. Und deswegen sagt auch der Apostel Paulus in Galater 3, Vers 28, Galater 3, 28, es gibt hier keinen Unterschied zwischen Juden und Griechen, zwischen Sklaven und Freien, zwischen Mann und Frau, denn durch eure Verbindung mit Christus über das Kreuz seid ihr alle zusammen ein neuer Mensch geworden. Paulus bestätigt das noch einmal in Kolosser Kapitel 3, 11. Was diesen neuen Menschen betrifft, spielt es keine Rolle, ob jemand Grieche oder Jude ist, beschnitten oder unbeschnitten, ungebildet oder sogar unzivilisiert, Sklave oder freier Bürger. Das Einzige, was noch zählt, ist Christus, er in allen, Christus in uns. Es ist das Aber Gottes. Und so wird das Kreuz von Golgatha die Grundlage für eine neue Schöpfung, die Grundlage zu einem neuen Menschen. Und wie wir es lesen hier, um die zwei in sich selbst zu einem neuen Menschen zu schaffen und Frieden zu stiften. Ein jeder, der das für sich in Anspruch nimmt, egal welche Herkunft, mich interessiert die Herkunft nicht, auch die Hautfarbe interessiert mich nicht. Hauptsache, wir sind eins in Jesus Christus. Und so werden wir durch das, was Jesus getan hat am Kreuz von Golgatha, werden wir auf eine ganz andere Stufe, in eine ganz neue Stellung hineinversetzt. Ob er Jude sei, Frau, Mann, arm, reich und so weiter. Denn durch Jesus Christus haben wir alle die gleiche Erlösung. Wir haben den genau gleichen Wert, die gleiche Würde. Wir sind Kinder Gottes. Wir dürfen zum lebendigen Gott sagen, zu meinem Schöpfer darf ich sagen, aber lieber Vater. Wir gehören zur Familie des Ewigen. Wir besitzen ein herrliches Erbteil, ein Erbteil im Himmel. Und so kommt Paulus zum Nächsten. Und er sagt nämlich, wir haben ein neues Bürgerrecht. Ein neues Bürgerrecht. Und da heißt es, und er kam und verkündigte Frieden euch, den Fernen und den Nahen. Denn durch ihn haben wir beide nun den Zutritt zu dem Vater in einem Geist. So seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge oder ohne Bürgerrecht und Gäste, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Wir kennen das ja in der Schweiz noch, das Bürgerrecht. Das ist ein Sonderstatus, das nur die Schweiz hat. Ein Bürgerrecht, ich habe das schon mal hier gesagt, mein Bürgerrecht ist Waldkringen, irgendwo im Emmental, da wo sich Fuchs und Hase gute Nacht sagen. Es ist ein Recht, das ich habe, kann mir niemand nehmen. Es hat Rechte und Pflichten, sind damit verbunden. Ich habe das Stimm- und Wahlrecht. Ich kann gehen und kann sagen, nee, das gefällt mir nicht. Ob es die anderen auch so sollen, ist eine andere Sache. Ich darf meine Religion frei ausüben, dass wir hier uns treffen dürfen in der Zionshalle. Ohne Einschränkungen. Ich darf dort wohnen, wo ich möchte. Und ich es bezahlen kann mittlerweile. Ich habe aber auch Pflichten. Ich muss den Militärdienst machen. Ich bin verpflichtet, die Grenzen einzuhalten, um das Zusammenleben zu ermöglichen. Die Krankenversicherung ist heute obligatorisch und ich muss Steuern bezahlen. Es sind Vorrechte, Privilegien, da kann ich nichts dafür. Ich kann nichts dafür, dass ich in der Schweiz geboren wurde. Ich kann nichts dafür, dass ich in Frieden leben darf. Ich kann nichts dafür, dass ich eine unglaubliche Infrastruktur mir zur Verfügung gestellt wird. Ich habe jeden Morgen einen Privatchauffeur. Der kommt mich abholen. Klar, ich muss 150 Meter laufen. Ja, dann nimmt er mich. Klar sind noch 30 andere Leute im Bus. Aber wo gibt es das? Und alle 10 Minuten. Wir haben die besten Schulen und Ausbildungsmöglichkeiten. Ärzte, Spitäle, Altersvorsorge, alles, alles ist da. Das sind Privilegien, die wir haben. Und wisst ihr, wir lesen ja hier, wir haben ein neues Bürgerrecht. Und so schnell gewöhnt man sich an diesen Luxus, an den Reichtum, an das schöne Leben, an das Wohlergehen. Und wenn es einem manchmal so gut geht, vergisst man gern, dass wir hier eigentlich nur auf Durchreise sind. Wir sind nur auf Durchreise. Und das, was wir besitzen, wurde uns nur geliehen. Für ganz kurze Zeit anvertraut zur Verwaltung. Und dass wir das, all das, was wir haben, besitzen, dass wir das einsetzen sollen für Gottes Sache und Gottes Reich. Wenn wir alles haben, Wohlstand, Gesundheit, Reichtum, eben wir sind nur Gäste. Es ist gut, wenn man ab und zu in den Spiegel hineinschaut und erschrickt, dass man schon älter geworden ist. Das erinnert uns, dass wir keine bleibende Stadt haben. Und deswegen heißt es in einem wunderschönen Lied, ich denke, das kennt ihr alle, mein Heimatland und mein Zuhause bist du mein Gott, Tag ein, Tag aus. Der Ort, der jede Sehnsucht stillt, der Ort, der jede Lücke füllt. Ein wunderschönes Lied. Haben wir noch Sehnsucht nach dieser besseren Stadt? Nach dem echten Bürgerrecht? Wenn ich denke, was alles heute so läuft, auch in der christlichen Welt, wie die westliche Welt vergisst, was eigentlich ihre Bestimmung ist, und wie ich sehe, wie gerade im Sudan, Nigeria und Pakistan und so weiter, wie ganze christliche Dörfer einfach ausradiert werden. Und man hört es hier nicht. Wie in Nigeria Tausende von Christen umgebracht werden. Und man hört es nicht. Diese Menschen, die sehnen sich nach einer besseren Heimat. Und wir haben diese bessere Heimat oft vergessen, weil wir uns so an die Bequemlichkeiten gewöhnt haben. In Hebräer 13, 14, da lesen wir, denn es gibt hier auf der Erde keinen Ort, der wirklich unsere Heimat wäre. Und wo wir für immer bleiben könnten. Unsere ganze Sehnsucht gilt jener zukünftigen Stadt, zu der wir unterwegs sind. Ja, wir haben ein wunderbares Bürgerrecht. Wir sind nun keine Fremdlinge mehr ohne Bürgerrecht. Und deswegen sollten wir dieses himmlische Bürgerrecht nicht aus den Augen verlieren. Nicht vergessen, wozu wir unterwegs sind. Wir sollten uns nie so gemütlich einrichten, dass wir das nicht loslassen können. Klar, ich habe es auch gern gemütlich. Alle, die mich kennen, die wissen, der hat es gern gemütlich, der isst was Gutes, der trinkt was Gutes. Ich habe es gerne schön. Aber wir sollten nie den Fokus vergessen, wozu wir hier sind. Und dass wir auf Durchreise sind, dass es in die Heimat geht. Und deswegen kommt der Apostel Paulus zum Letzten, auf festem Grund gebaut. Auf welchem Grund bist du, ist dein Leben gebaut? Hast du schon den Grund, der Jesus Christus heißt? Hast du das Aber Gottes in deinem Leben? Das Aber, das dir deine Schuld vergibt? Der Apostel Paulus geht jetzt über das hinaus und er redet hier, auf was wir als Gemeinde Jesus theologisch unseren Grund bauen sollen. Wir lesen Epheser Kapitel 2, die Verse 20 bis 22. Auferbaut auf den Grundlage der Apostel und Propheten, während Jesus Christus selbst der Eckstein ist, in dem der ganze Bau zusammengefügt wächst, zu einem heiligen Tempel im Herrn, in dem auch ihr mit aufgebaut werdet, zu einer Wohnung Gottes im Geist. Was ist die Grundlage deines Glaubens? Ich bin so froh, dass wir unser GBSM haben. Wir haben die Möglichkeit, gute theologische Ausbildung. Was ist die Grundlage deines persönlichen Glaubens? Was ist die Grundlage deiner Hoffnung? Die Grundlage deiner Sehnsucht? Die Grundlage deines Lebens, wo du alles darauf baust? Nun, eine Grundlage kann nichts Diffuses sein. Kein Sand der Zeit, keine Weltmeinung, keine eigene Ideologie. Es muss einzig und allein das Wort Gottes sein. Und interessant hier, wie der Apostel Paulus, vielleicht ist euch das aufgefallen, der Apostel Paulus fängt nicht an, aufgebaut auf der Grundlage der Propheten und Apostel. Sondern gerade andersherum. Aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten. Das heißt, zuerst die Grundlage der Gemeinde Jesu muss das sein, was die Apostel uns ermittelt haben. Das heißt, als Grundlage haben wir das ganze Wort Gottes. Aber der Schwerpunkt muss das sein, was uns die Apostel überliefert haben. Wir als Gemeinde Jesu, wir müssen wissen, was das Wort Gottes sagt. Wir müssen das Alte Testament kennen, um das Neue zu verstehen. Wir müssen wissen, was die Propheten verkündigt haben. Angefangen bei Mose, David, Jesaja, Malachi und so weiter. Wir müssen das alles wissen und nur so sehen wir die Zusammenhänge. Aber der Schwerpunkt der Gemeinde Jesus muss das Neue Testament sein. Die Evangelien, die uns zeigen, das Alte Testament hat sich in Jesus Christus erfüllt. Und ganz besonders muss die Gemeinde Jesus zu Hause sein in den Lehrbriefen des Neuen Testaments. Allen voran des Apostels Paulus. Das ist die Grundlage, wo wir uns als Gemeinde Jesus darauf stützen. Und dabei muss Jesus Christus, wie wir es hier gelesen haben, muss Jesus Christus der Eckstein sein. Der Eckstein damals wurde als erstes gelegt und nachdem wurde alles ausgerichtet, wurde der Bau bestimmt. Und genauso muss die Gemeinde Jesus ausgerichtet sein auf der Grundlage der Propheten, Grundlage der Apostel, ausgerichtet auf Jesus Christus. Er, sein Wort, sagt uns, wo es lang geht. Sein Wort sagt uns, wo wir den Schwerpunkt legen müssen. Und unsere Gottesdienste sollen ihm zur Ehre sein. Es geht nicht um uns. Ja, wir sollen uns als Gemeinde Jesus wohlfühlen in unserer Gemeinde. Aber einer, der sich wohlfühlen muss, ist Jesus. Nicht wir, er. Es soll ihm zur Ehre sein, unsere Gottesdienste. Sein Lob soll im Zentrum stehen, seine Anbetung und Verherrlichung. Dabei ist das ganze Wort Gottes die Grundlage der Gemeinde Jesu. Seine Anbetung, sein Lob ist der Inhalt der Gemeinde Jesu. Und seine Ehre soll das Ziel der Gemeinde Jesu sein. Und das sagt dieser Vers hier. Aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, während Jesus Christus selbst der Eckstein ist, in dem der ganze Bau zusammengefügt wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn, in dem auch ihr mit aufgebaut werdet zu einer Wohnung Gottes im Geist. Umgesetzt auf unsere Gemeinde bedeutet das, da wo dies gelebt wird, da ist Gottes Wort im Zentrum. Da wird Gottes Ehre gesucht, Jesus Christus verherrlicht und wir selber fühlen uns auch wohl, weil wir seine Kinder sind. Und dann wird die Gemeinde Jesu, die örtliche Gemeinde Jesu, wird zu einem Ort des Segens und wo wir uns zu Hause fühlen. Eine Stätte der Heiligkeit, ein Ort, wo sich Kinder Gottes in Liebe begegnen, wo Vergebung, Versöhnung stattfinden darf, eben dieses Aber Gottes, ganz persönlich in deinem Leben, wo er verherrlicht wird. Und so möge es doch sein in unserer Gemeinde, immer mehr und mehr. Seien wir aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, wo Jesus Christus selbst der Eckstein ist, in dem der ganze Bau zusammengefügt wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn, in dem auch ihr mit aufgebaut werdet zu einer Wohnung Gottes im Geist. Möge das sein bei uns in der Zionshalle. Amen. Lass uns stille werden und beten. Herr Jesus, danke aus tiefstem Herzen, dass dein Aber alles so ganz anders macht. Das Aber Gottes wird sichtbar in dir, Herr Jesus, am Kreuz von Golgatha, wo du dein Leben, dein Blut gibst zur Vergebung, zur Versöhnung, wo du aus Juden und Heiden eines machst, wo du aus Menschen, egal welcher Nation, egal welcher Hautfarbe, wo du eins machst in dir, wo wir eins werden dürfen. Oh Herr Jesus, danke aus tiefstem Herzen. Und Herr Jesus, wenn jetzt heute Menschen da sind, die noch nicht wissen, ja, ich habe dieses Aber Gottes, diese Vergebung, diese Versöhnung, diese Wiedergeburt erlebt, schenk, dass diese Menschen jetzt heute zu dir kommen und ihr Leben mit dir in Ordnung bringen. Schenke du dieses Aber heute Morgen in Menschenherzen. Wir preisen dich und wir beten dich darüber an, Herr. Amen.